Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Einen wunderschönen guten Abend hier bei Zelluloid, endlich mal wieder. Was heißt endlich mal wieder? Haben wir gerade erst aufgenommen und jetzt kommen wir vielleicht auch wieder öfter. Ich wollte mich auch gleich mal bedanken bei allen Patreon-Spendern. Es hat nämlich wieder einer sich neu dazu gefunden. Seit Jahren mal wieder einer, der gedacht hat, hey, das könnte man unterstützen. Und das erfreut uns wirklich sehr. Das sagen wir viel zu selten. Aber ich wollte es mal kurz sagen.
Ja, ich bin auch super dankbar. Ich wollte noch gar nicht. Hallo.
Sag doch.
Ja, ich bin auch immer super dankbar, denn dann bleibt ja Zelluloid lange bestehen. Und mein Traum vom Raketenauto wird immer reeller.
Okay, bevor wir zum Hauptfilm kommen, nämlich Solo, wollte ich kurz noch andere Sachen besprechen. Hast du denn sonst noch irgendwas zufällig im Kino gesehen?
Außer Solo? Nein, das war das Letzte. Ich glaube, den Film, den ich davor gesehen hatte, war Infinity War.
Ah, okay, und über den haben wir ja schon gesprochen. Ich habe nämlich genau. Deadpool 2 gesehen.
Wahnsinn, und wie ist der?
Es gibt ja verschiedene Ebenen, auf die ich jetzt antworten könnte. Also erstmal könnte ich sagen, ist der Hammer-Film. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ich sag's mal so, wem der erste Teil gefallen hat, der wird den zweiten Teil lieben. Der Film ist unglaublich unterhaltsam, ja, kurzweilig. Er hangelt sich eigentlich ein bisschen von einer Action-Szene zur nächsten. Es gibt ein bisschen spaßige Dialoge dazwischen. Also eigentlich die Formel vom ersten nochmal aufgeblasen.
Internethumor also was ja voll. Deadpool auch immer so ein bisschen voll. Ausgemacht hat, ist, dass er halt dann irgendwie Star Wars zitiert oder referenziert. Voll. Oder ich
er
weiß
macht
gar
sich
nicht,
über andere nennt. Lustig, er macht sich über die X-Men lustig, er persifliert praktisch die X-Men, indem er seine eigene Gang aufbaut. Und ja. Ohne spoilern zu wollen, diese eigene Gang, die lebt nicht allzu lange. Aber das Beste ist, dass seine eigene Gang beim Vorstellungsgespräch die Typen, die sich vorstellen, und wie er dann sagt, okay, dich nehme ich. Also es ist echt so ein Casting mit Tisch, so wo er dann da sitzt. Und dann kommt eine an und sagt, und er so, und was ist deine Superpower? Und sie so, ich habe immer Glück. Und er so, das ist doch keine Superpower. Ich so, doch, das ist eine Superpower. Und er so, das ist doch keine Superpower, Glück. Und sie so, doch. Und dann machen sie die ganze Zeit so, nein, doch. Und er so, okay, stopp. Und er so, noch ein Punkt. Ist doch keine Superpower, weißt du so. Und später im Film sagt er zu ihr dann am Telefon in einer heißen Action-Szene irgendwas von wegen, oh Gott, deine Superpower. Ich kann mir nichts Uncineastischeres oder Uncinematographic oder was auch immer, also was sich schlechter auf den Bildschirm projiziert, wo er wieder zum 100. Mal im Film die vierte Wand bricht, vorstellen. Und gleichzeitig siehst du sie halt in super spektakulär, wie sie praktisch die ganze, weißt du, so alles, was so Autos, die so durch die Luft fliegen, die genau direkt neben ihr landen und nicht auf ihr und lauter so Sachen. Und man merkt eben, dass es Bullshit ist. Es sind natürlich wieder viele Jokes unter der Gürtellinie und es ist sehr gory teilweise, aber es bleibt comichaftes Gore, also irgendwie was anderes, als wenn man jetzt irgendwie Human Centipede Teil 3 oder so guckt.
Ja, das mit dem Glück, das erinnert mich an ein altes Beispiel, wo sich irgendwie sehr viele Leute auf eine Stelle beworben haben und der Chef nimmt dann halt irgendwie diesen ganzen Stapel mit Bewerbungen und nimmt so die obere Hälfte in die Hand und schmeißt sie in den Mülleimer und sagt, ich stelle keine Leute ein, die Pech haben.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bitter. Dann habe ich gestern einen Film gesehen und ich musste komischerweise mehrfach daran denken. Und ich hoffe, du wirst jetzt nicht sauer. Eigentlich finde ich, sollte ich den Film dir noch nachträglich aufs Auge drücken für dein Fail.
Oh, ist es eine Schwulenkomödie? Bitte lass es eine Schwulenkomödie sein.
Es ist keine Schwulenkomödie.
Ja, okay, es ist ein Schwulendrama dann.
Es ist ein wundervoller Film. Er heißt, und den hast du sicher schon mal von gehört, Call Me By Your Name.
Hä? Nein, das nicht. Call Me By Your Name ist doch der Anime mit dem Ende der Welt, wo die beiden so das heißt die Körper
Name.
Wechseln.
Your Name.
Ah, nee, dann Call Me By Your Name habe ich nicht gehört. Also vielleicht habe ich den Titel mal gelesen, aber er klingt jetzt auch super generic, muss ich gestehen.
Ja, Call Me By Your Name ist ein wunderschönes Drama. Es erzählt eigentlich die Geschichte. Und deswegen sage ich, du kannst es gucken, weil es ist jetzt nicht so wie Der Fremde am See. Oder wie hieß es? Ja,
Stranger. Ja, doch, doch. Der Fremde am See war super.
Es ist, nein, es hat den Fokus nicht so sehr auf der Sexgeschichte, sondern die erzählt die Geschichte eines Jungen in Italien, zu dessen Vater, worauf gar nicht so genau eingegangen wird. Aber ich glaube, dass da einfach so eine Art Praktikant 6 Monate vorbeikommt, über den Sommer, oder waren es 6 Wochen, ich weiß es nicht mehr, der ihm hilft irgendwie bei seinen wie heißt denn das nochmal, die Typen, die alte Knochen ausgraben oder alte Statuen,
Archäologe, ja genau.
Bei seinen archäologischen Arbeiten, und der wohnt dann auch bei denen im Haus. Und dann ist da, und der ist vielleicht, was weiß ich, 35 oder so. Und dann wohnt in dem Haus aber auch eben der Sohn von den Eltern. Und der ist 17 Jahre und ist gerade praktisch auf der Höhe seiner Pubertät. Und was das Lustige ist, ist, dass der Typ ist so ein absoluter Dandy-Popper-Typ. Ich nehme mal an, dass es späten 80er, frühe 90er spielt.
Okay.
Was ein Vorteil
hat. Da kenne ich mich halt nicht so super gut mit aus. Das waren die Typen, die irgendwie einen Anzug oder einen
Sackel tragen. Er hat ein Hemd.
Und ganz gut in Miami Weiß gepasst hätten, oder?
Ja, oder er hat, glaube ich, ein Hemd an, eine kurze Hose mit einem weißen Gürtel drin und so ein bisschen so eine flotte Frisur. Und also er wirkt auf jeden Fall, er ist jetzt kein Hippie oder kein was weiß ich was, kein Rockabilly oder so. Er ist halt so ein typischer, so ein gut aussehender Popper, der aber so einen fast schon unsympathisch jeden für sich gewinnen Typus mit sich trägt und der mit ihm schwingt die ganze Zeit. Ergo, er gleich am ersten Abend sagt zum Beispiel, irgendwann, das fand ich eine sehr lustige Szene, sagt zum Beispiel der Vater von dem Jungen, sagt so, möchten Sie noch eine Aprikose? Und er so, ja, oh, by the way, Apricot is actually based in the Arabic language. Und dann versucht er das so zu erklären. Und dann sagt dieser Typ, der keine Stunde vorher arriviert ist, sagt dann so, stimmt nicht ganz, weil der, und dann zerlegt er das Wort in seine ganzen Stämme und Stücke und die Geschichte davon und sagt, also von daher, okay. Nur bei oberflächlicher Betrachtung stammt es aus dem Arabischen, wo man dann schon denkt, okay, er ist trotzdem so ein bisschen so einer, den man, wo man denkt, sympathischer Typ, er macht bei allem mit und so, also er ist einfach so ein lebensbejahender Type, und dieser kleine Junge verliebt sich halt in ihn. Gleichzeitig hat er aber auch so ein Mädelsding am Laufen und er wehrt sich natürlich erstmal gegen dieses Gefühl, und anfangs hat der Film auch was sehr Arthausiges, nämlich dass er einen nicht so an der Hand nimmt und sagt, so, jetzt erzählen wir dir hier die Geschichte von diesem kleinen Jungen, sondern es ist so ein bisschen sehr beobachtend. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Manche Arthouse-Filme, da fragt man sich, ist jetzt irgendwo eine Handlung? So krasse amerikanische Romantic-Comedies sind ja so aufgestellt, dass du recht schnell sagst, okay, hier, und das ist jetzt die Mission dieses Films, also entweder dieses hässliche Mädchen verkuppeln oder was weiß ich. Aber da weißt du am Anfang überhaupt nicht, in was für eine Richtung geht es. Bleiben das so unausgesprochene Gefühle von dem Jungen? Aber nein, das bleiben sie nicht. Und auch der Ältere hat was für ihn übrig. Und ich glaube, dass sie es deswegen übrigens auch in den späten 80ern haben spielen lassen, weil man heute wahrscheinlich das gar nicht verstehen würde, weil sie natürlich extrem geheimnisvoll das Ganze machen müssen, im Geheimen. Und ja, das macht's. Es ist einfach ein wahnsinnig gut gespielter Film, vor allem von dem Jungen. Gefällt mir sehr gut. Die Musik ist auch super.
Wieso? Was ist das für eine Art von Musik?
Einfach schöne Indie-Emo. Ich weiß es nicht, ob Emo.
Ach so, mit Gitarre und irgendwie.
Ja, oder Synthi und hohen Gesang und so. Schöne Musik einfach. Was mir am auch noch, was ich echt unterstreichen möchte, ist die extrem gute Ausstattung, nämlich normalerweise, wenn ein Film in den 80ern spielt, dann fängt er eigentlich immer mit einem bekannten Hit aus den 80ern an und man zeigt als erstes irgendeinen Shot von einer Schule oder was weiß ich, wo man dann mindestens ein In-Your-Face-Merkmal der 80er, also irgendwie ein Auto,
ja, genau, so ein 80er
jemand mit einem Walkman am Gürtel draußen oder so, irgend sowas.
Kinder mit dem Gameboy in der Hand.
Genau. Und in dem Fall ist es eben überhaupt nicht so, sondern der Film lässt eins eher so über die Zeit merken. Man merkt irgendwann, okay, dieses Handy da ist kein Smartphone. Man merkt, die Eltern haben zu Hause noch so ein klassisches altes Telefon. Erst so merkt man es. Und das finde ich sehr angenehm.
Ja. Ach so, sorry, ja. Nee? Das fand ich halt auch immer so cool bei Better Call Saul. Also ich weiß nicht, ob du das auf Netflix mal gesehen hast.
Ja, ja, klar.
Aber das spielt ja auch so irgendwie in den 80ern. Aber das ist halt wirklich echt nicht so in your face. Der eine fährt halt ein altes Auto, ja, und der eine, der mag halt keine Handys. Und klar, du siehst, irgendwann denkst du ja so, das ist das vielleicht nicht irgendwie 2017, aber naja. Aber nee, sowas finde ich auch sehr gut, wenn das so ist. Mit dem Alter finde ich es halt auch einfach billig, wenn man da einfach irgendwie ein Gameboy hinstellt oder Nintendo NES oder noch viel billiger, eine Kamera fährt an irgendwie so einem Schriftzug vorbei, wo irgendwie draufsteht, irgendwie, keine Ahnung, Halloween 1882 oder so, oder weißt du, wie ich das meine, so, dass die Jahreszahl ganz einfach irgendwo steht oder so.
Ich habe allerdings ein Foto von meinem Fernseher gemacht, weil uns was aufgefallen ist, was wir schon sensationell fanden, nämlich der Schweißfleck der Mutter, die ihren Sohn tröstet. Ich weiß nicht,
ob du siehst. Ja, ich versuche es zu beschreiben. Was man auf dem Bild sieht, ist eine Frau in einer beigen oder hellbraunen Bluse, die einen enormen Achselschweißfleck, den man eher von Dwayne The Rock Johnson erwarten würde, während er, weiß ich nicht, das Kinn des Sohnes irgendwie streichelt oder so.
Aber vor allem, dass das niemand aufgefallen ist, oder sie, es muss irgendein Fail darin verwerkt sein, also dass zum Beispiel verarbeitet sein, irgendwie, dass irgendjemand vergessen hat, ein zweites Hemd mitzunehmen oder so. Wirst du dir den Film angucken? Natürlich nicht, oder?
Klingt, also das Problem ist, ich kann ihn gerne auf meine Liste von Filmen, die ich mir noch angucken will, packen, aber irgendwie erwarte ich da jetzt mindestens in der Erklärung, dass es dann irgendwie einen coolen Banküberfall gibt. Oder
halt, habe ich von dem Banküberfall gar nichts gesagt jetzt?
Nee, bisher noch nicht. Und auch noch nichts von den Außerirdischen, die den Planeten zerstören wollen. Ja, das war auch noch gar nichts von erzählt.
Ich wollte dich noch ein bisschen. Ich wollte auch nicht alles gleich weggeben, weißt du?
Ich wollte verstehe. Nee, dann ist er natürlich direkt morgen geguckt. Oder heute Abend noch.
Sehr gut. Star Wars Solo. Was ich mich übrigens gefragt habe, du wusstest ja nicht mal, dass der Solo-Film ein Film ist, der in der Kindheit spielt von Solo, also in der Jugend oder in den jungen Jahren.
Ich hatte keine Ahnung, von wann er spielt. Ich kannte nur ein einziges Detail über diesen Film.
Und das war?
Dass es eine Kreatur da drin gibt, die Therm Scissor Punch heißt.
Ah ja, genau. Die habe ich übrigens gar nicht gesehen, fällt mir jetzt auf.
Nee, die ist im Film auch nur irgendwie, die sitzt rechts am Pokertisch und ist so eine Millisekunde zu sehen.
Bevor ich es vergesse, ich habe das letzte Mal bei Netflix, bei unserem Netflix-Special, total vergessen, die Bhagwan-Doku zu erwähnen, die Doku-Serie. Wie heißt denn die nochmal? Hammer-Ding.
Ja.
Eigentlich muss ich dir davon erzählen. Also ich muss den Namen kurz mal googeln nebenbei. Aber die Serie, sie wird dich umblasen. Es ist eine Doku-Serie über eine Sekte, die kennst du wahrscheinlich von früher aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, diesen Bhagwan.
Da hast du mir mal von erzählt, das sind die irgendwie so eine in Diskotheken oder Diskotheken aufgemacht haben oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Dann habe ich dir wahrscheinlich schon von der gesamten Serie erzählt, oder nicht?
Ich glaube schon, aber...
Dann lassen wir's.
Also zumindest hattest du auf alle Fälle...
Wild Country heißt die Serie. Und die musst du dir angucken, weil das eskaliert so unglaublich. Und das ist so unglaublich krass, was da alles passiert, dass es einem von Folge zu Folge mehr umbläst.
Oh, okay.
Entschuldigung, gehen wir zurück zu Solo. Okay. Du wusstest nichts über den Film. Hast du denn an dem Abend, als du rein bist, oder an dem Mittag, dann das auch versucht, das Kinoplakat nicht zu sehen?
Nee, ach, das Kinoplakat, also das Gute ist, ich hatte da halt Scheuklappen auf und das Problem ist, wenn ich halt ins Kino gehe, dann habe ich halt rechts und links halt Popcorn, Nachos, diese, wie heißt es hier, Chipslettenrolle und so eine Tüte M&M's, dazu halt 2 Liter Cola Light, ja, dass ich halt überhaupt nichts mehr sehen kann, ja, also weil ich halt vollgepackt bin mit halt so Appetithäppchen und deshalb habe ich halt ernsthaft? Auch keine
also, du hast
auch, nein, ich habe selbst das Plakat nicht gesehen, also
übrigens, holst du dir 1,5 Liter du bist wie diese Putzfrau im ARD mal bei den Nachrichten, was suchst du?
Entschuldigung, ich brauche einen Briefumschlag
ist glaube ich hier nicht.
Irgendwo schon.
Ja, irgendwo nicht. Nein, Entschuldigung für diese kleine Störung.
Einfach weiterreden.
Was wollte ich sagen? Genau. In Deutschland gibt es ja wirklich, glaube ich, 1,5 Liter Cola-Becher, ne, im Kino.
Ja, klar.
Unglaublich.
Wieso? Gibt's das in den Niederlanden nicht? Oder gibt es da schon 2 Liter Cola-Becher?
Nein, ich glaube, dass da wirklich bei 1 Liter Schluss ist.
Ernsthaft? Aber was trinkst du denn bei so einem Film, der so super lang ist mit 2,5 Stunden?
Ja, wie viel Liter Cola brauchst du?
Keine Ahnung, also 2
braucht man schon. Also bei Solo habe ich eine kleine Flasche Sprudel getrunken.
Oh, Wahnsinn. Okay, das habe ich ja alleine schon ausgeschwitzt bei dem Film, weil er so actionreich war.
Du schwitzt Sprudel. Nein, hast du übrigens mal süßes und salziges Popcorn gemixt? Habe ich dir das schon mal erzählt, dass das das Beste ist, was es gibt auf diesem Planeten?
Ich glaube, das hast du mir mal erzählt, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil salziges Popcorn im Kino zu bekommen, zumindest in Deutschland, ist nicht immer einfach. Also,
echt?
Ja, es hat halt nicht jedes Kino und meistens, weißt du, dann ist es mir halt auch unangenehm, dann irgendwie so einen großen Aufwisch zu machen. Ja, so, guten Tag, ich hätte ganz gerne ein halbes salziges und ein halbes süßes Popcorn. Und dann werden halt die Leute, keine Ahnung, ist dann hab ich dann halt ein schlechtes Gewissen den Kassierern gegenüber oder den Kinoangestellten gegenüber, die da dann ganz einfach, dass die unterschiedlichen Popcorn-Sorten zusammensuchen müssen. Aber deshalb frage ich da nie nach. Aber ich werde es irgendwann kriege ich es hin.
Ich hab nämlich, es war ja gar nicht meine Idee, sondern ich habe mir eine Medium-Popcorn bestellt und hat sie gemeint, ach, gemixt. Und ich so, hä, mixed? Und sie so, ich so, Medium. Sie so, ah, ich dachte, du wolltest Süßes und Saures und Salziges gemischt haben. Das machen nämlich ganz viele. Und ich so, wie, es machen ganz viele? Und sie so, ja, doch, bestellen ganz oft Leute. Und ich so, aha. Und ich so, weißt du was? Mach das doch mal. Und dann hat sie das gemacht und hat gesagt, what's up, das ist das Leckerste, weil jedes salzige Popcorn schmeckt salziger und jedes süße schmeckt süßer. Und es war wirklich ein unglaublicher Genuss. Also ich will nie wieder nur süß oder nur salzig. Es muss
ja, also ich kann das echt gut verstehen. Es gibt ja auch so, weiß ich nicht, Schokolade mit Salzmandeln drin und so. Das ist dann auch halt eine coole Kombo. Oder halt
Früher gab es bei Kaisers so eine weiße Schokolade mit gesalzenen Erdnüssen drin.
Ah, okay.
Auch eine sehr interessante. Vielleicht hat es damit zu tun, dass heute der 13. Fastentag ist, dass wir schon wieder vom Essen reden. Das ist echt schön. Okay, heute ist übrigens der erste Tag, wo ich richtig Gelüste habe. Und ich habe mir auch dummerweise, ich weiß nicht mal, warum das in meinem fucking YouTube-Feed aufkam, habe ich so einen Film gesehen von Gordon Ramsay, wie er den perfekten Burger bei sich so im Garten in Kalifornien irgendwo grillt. Und da muss ich sagen, dass ich schon das sehr appetitlich fand, die Vorstellung. Und ich habe auch gerade für meine Kinder gekocht und vorgekocht und so. Und ja. Alter, ja, es ist anstrengend. Aber
Ich muss sagen, Gordon Ramsay, ich gucke zwar ungern Reality-TV, aber Gordon Ramsay geht immer, egal ob Hotel Nightmares oder Kitchen Nightmares oder Hotel Hell, alles mit dem ist eigentlich gut.
Voll. Ich habe auch seine Autobiografie gelesen. Hat eine harte Kindheit hinter sich. Kommt man gar nicht drauf, wenn man ihn so kommunizieren hört.
Nee, das ist ein völlig ausgeglichener Mensch.
Ja. Fangen wir an mit Solo. Solo, A Star Wars Story, wurde von den Regisseuren von...
Ron Howard.
Ja, Ron. Aber erst wurde es von den Regisseuren, diesen Paar, Geschwisterpaar, glaube ich sogar, die den 21 Jump Street Remake erst gedreht hatten. Wurde angefangen und die waren schon sehr weit im Dreh und dann wurde ihnen das Ganze entzogen.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Wusste ich nichts von, okay.
Und dann hat Ron Howard das Ganze fertig gemacht. Erstmal ganz platt, wie hat dir der Film gefallen?
Ja, also ich fand ihn richtig gut, also mir hat er richtig gut gefallen, also ohne zu viel, also was ich halt bei Filmen sehr mag, ist, wenn halt die Story des Films mich halt häufig abhängt, ja, also wenn ich halt nicht erraten kann, was in der nächsten Viertelstunde passiert, und das hat der Film halt mehrfach geschafft, der hat mich halt mehrfach überrascht und das hat mir sehr gut gefallen und das ganze Worldbuilding war halt toll, dass so viel von der Lore wieder mit reingekommen ist, also dass jetzt sehr viele Sachen Kanon sind, die vorher nicht Kanon waren, ach, alles in allem, ich war echt begeistert, das war ein sehr guter Film.
Wie würdest du ihn einordnen, wenn wir jetzt von den mal die vier neuen Star Wars Filme von Disney nehmen? Wo wäre er da bei dir?
Oh, das ist schwer. Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde ihn noch vor Rogue One sortieren. Also besser als Rogue One ist vielleicht der bessere Satz. Und dann ja, ist natürlich schwer, weil Luke, Leia und so, das ist natürlich, es ist halt schwer, wäre halt eigentlich nur auf dem dritten Platz, ja, aber das ist halt so auf einem so unglaublich hohen Niveau, dass es halt Quatsch klingt, ja, aber er ist halt nicht besser als 7 und 8 leider, nee.
Nee, okay. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich würde ihn ähnlich platzieren, vielleicht sogar noch über dem 8.
Ja, ich habe ja gehört, den 8. nicht, aber dafür ist es halt einfach, es sind im 8. passieren, sind zu viele Leute drin, die ich mag und alles. Das ist
Ich habe die Kritik von Kevin Smith mir angeguckt auf YouTube zum 8. Teil.
Ja.
Und er fängt mehrfach an zu heulen.
Weil
es so Momente gibt, die ihn so bewegt haben. Und er wahrscheinlich auch bekifft war.
Ach so, ich dachte, weil er es so schlimm fand, okay.
Was mich total wundert, auch gerade hier im Twitch-Chat, dass es Leute gibt, die kategorisch den Solo-Film gar nicht erst gucken wollen und vorher sagen, ich gucke mir den nicht an, und ich habe so ein Filmchen gesehen und ich weiß auch nicht, warum ich da nicht relaxed bleiben kann. Ich wurde richtig gehend aggressiv, habe aber natürlich nicht hab nicht reagiert, aber ich habe ein YouTube-Filmchen gesehen von einem, so warum man Solo boykottieren muss. Warum jeder echte Star Wars-Fan? Damit fängt schon an. Also, das ist so eine ganz billige Psychomasche. So, hey, wenn du ein echter Star Wars-Fan bist, dann musst du ihn boykottieren, sonst bist du kein echter Star Wars-Fan.
Ja,
das Ganze fängt an mit einem Oberrant auf alles, was bis jetzt eigentlich von Disney an Star Wars kam, und einem üblen persönlichen Rant gegen eine dieser Chefs da bei Disney, eine dieser Frauen, die da mit für diesen Kanon jetzt verantwortlich sind. Und es ist schwer peinlich. Schwer peinlich. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es kommen so viele Filme und wir haben uns so viele Superheldenfilme und Scheißfilme angeguckt, warum einen gerade Solo nicht interessiert. Weil Solo, und da kommt jetzt auch so ein bisschen meine Meinung, mir hat er nämlich auch gut gefallen. Er hat mich jetzt nicht umgeblasen, aber ich hatte ja, als die Disney Lucas gekauft hatte, also die Rechte,
ja,
hab ich gedacht, hey, nachdem sie auch bekannt gegeben hatten, dass es vielleicht Spin-Off-Filme gibt, habe ich gedacht, geil, ich fände es cool, wenn es mal Filme gibt, die in diesem Star-Wars-Universum spielen, aber eigentlich eine viel kleinere Geschichte erzählen. Also die gar nicht immer dieses epische Böse gegen Gut, sondern einfach mal so, dass man mal so sieht, wie leben die Leute auf dieser Welt eigentlich, oder was für Schicksale haben die teilweise. Und Rogue One war ja eben schon der erste praktisch nicht in diesem festen Kanon drin Film.
Ja, aber da gab es auch Todessterne.
Nein, natürlich, genau das war mein Punkt. Danke, ja, dass genau, du mir kaputt gemacht hast. Nein,
alles
dass,
okay.
Ich dass dass schon. Er eben nicht eine kleine Geschichte erzählt hat, sondern eigentlich ist das ja, müsste man jetzt die alle Teile, die vorher kamen, müsste der Episode 4 sein, ja. Rogue One. Und man müsste alle anderen Episoden posthum verschieben, einen Platz nach oben. Aber Solo ist im Grunde, finde ich, wirklich eine eigene Geschichte. Natürlich spielt die praktisch noch vor vielen anderen Star Wars Filmen. Aber es versucht keine große gut gegen böse Geschichte, obwohl es so ein, zwei Sachen, so eine Szene da drin ist, wo ich dachte, das ist so wie beim Marvel Universe, was sie da gemacht haben. So dass man denkt, die Person. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Mal vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Solo.
Ja.
Han lebt als junger Mensch, als Sklave, was auch so ein deutliches Thema des Films ist, auf einem Schrottplaneten oder ist es überhaupt ein Schrottplanet? Ich glaube schon.
Ich glaube, das ist ein ganz normaler Planet, okay. Aber halt nur nicht so tolle, weil Schrottplanet in welchem Sinne, dass es da nur Schrott gibt, glaube ich nicht.
Nee, aber dass da vor allem nur Autos gebaut werden und Schwermetall.
Ja, es ist schon sehr dunkel und Industry und so. Also es ist kein schöner Episode 1, hier ist alles grün. Genau.
So und er will fliehen, weil er hat auch wieder so typisch Solo, wie man ihn auch später kennt, irgendwie mit allen möglichen Leuten sich verscherzt oder Sachen versprochen, Sachen geklaut und so weiter. Und er ist unsterblich verliebt in wie heißt die blonde Drachenlady nochmal aus Game of Thrones?
Kira heißt sie.
Genau. Und sie planen die Flucht von dem Planeten und nur ihm gelingt es. Und danach begleiten wir Han auf seiner Reise durchs Weltall, wo er eigentlich Geld spart, um seine Frau holen zu können und sich einem kleinen kriminellen Ring anschließt, der Überfälle plant. Also eigentlich ist es teilweise ein großer Heist-Film, fast schon ein Psycho-Heist-Film.
Ja, an manchen Stellen erinnert er mich sogar an einen Western.
Oh.
Ja, also zum Beispiel bei einem dieser Heists, da gibt es halt so einen ganz klassischen Eisenbahnüberfall, wo eine Bande versucht, eine Eisenbahn zu überfallen. Das hätte so auch in einem klassischen Western ähnlich inszeniert werden können.
Ja, ganz eindeutig.
Das ist halt eine dieser Sachen, die halt ich weiß nicht, dürfen wir sind wir da jetzt schon im Spoiler-Universum oder bist du noch,
sind wir noch eher so ganz allgemein? Ich finde, wir sind sowieso im Spoiler-Universum spoilern, aber halt nicht so mega krass. Also ich finde, wenn ich will eigentlich, dass wenn man unsere Konversation gehört hat, dass ich trotzdem noch reingehen würde und Spaß hätte, wenn ich den für mich kennen würde. Und das
Gut, ja, okay. Also da muss ich halt gestehen, das macht halt wirklich Spaß an dem Film. Du hast halt sehr viele Schauplätze und du lernst halt viele Leute kennen, die halt Han auch kennenlernt und immer wieder, wenn du denkst, das geht jetzt irgendwie so weiter, finde ich, schafft es der Film halt irgendwie wieder eine andere Kurve zu nehmen, irgendwie Personen umzubringen oder etwas passieren zu lassen, mit dem man nicht erwartet. Ich finde das, nur um einen kleinen Geschmack darauf zu geben, was wirklich in den ersten Minuten passiert. Am Anfang ist halt irgendwie kein Scrolly, sondern sind halt nur so zwei so Textfelder, ja, oder zwei so eingeblendete Texte. Und da wird halt irgendwie so die Vorgeschichte erzählt. Wenn man das halt so mit Episode, weiß ich nicht, 4 oder 5 vergleicht, dann wird ja in dieser Vorgeschichte von Darth Vader erzählt und dem Todesstern und der Rebellion und der Allianz und bla bla bla. Es gibt also sehr viel Exposition, wo es halt direkt um die gesamte Star Wars Welt geht. Dort wird halt von einer Lady sowieso, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, ich will immer Deathstrike sagen, ja. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, alles klar, das ist also die Hauptdarstellerin, ja, so, oder die Hauptgegenpart. Ja,
habe ich auch gedacht, dass das so die Hauptgeschichte wäre.
Ja, genau, aber nö, ne, Pustekuchen, das passiert halt ziemlich genau, ich sage jetzt mal so 10 bis 15 Minuten und dann, ohne jetzt zu viel zu spoilern, diese Person sieht man nie wieder. Und Ja, und das macht der Film halt mehrfach und das finde ich richtig, richtig gut. Deshalb habe ich saß immer die ganze Zeit so im Kinosessel und habe gedacht, oh, was passiert denn jetzt? Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und das konnte der Film richtig, richtig gut und das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Super, ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich fand, dass er teilweise, alle sagen, er wäre so düster, das fand ich gar nicht. Ich fand, er war sehr humoristisch. Ich hatte gleichzeitig auch Angst vorher, dass alle gesagt haben, ah, das ist eigentlich Landos Film. Ja? Lando ist derjenige, der praktisch die ganze Sache so ein bisschen klaut. Und
ja, aber der hatte da kaum eine Rolle, fand
eben,
ich. Also.
Eben, nein, deswegen, es macht wesentlich mehr Sinn, meine Sätze, wenn man sie anhört, bis ich auch fertig bin.
Ah ja, ich fall dir gerne einfach ins Wort.
Gut, würde ich nie tun. Nein, und diese Angst war völlig unbegründet. Lando hat eine kleine Rolle gespielt nebenbei. Wer weiß, vielleicht bekommt er nochmal seinen eigenen Spin-off. Es gibt sehr viel, und das ist so ein Kritikpunkt, da stören sich vielleicht einige dran. Und da muss ich sagen, ja, das ist so. Mich hat es aber gar nicht gestört, dass es sehr viel Pandering wieder und Fanservice gibt. Also als ob man diese Solo-Geschichte nicht erzählen könnte, ohne alles, was zu Solo dazugehört, irgendwie einem ins Gesicht zu drücken und in diesem Film begegnen zu lassen, falls du weißt, was ich meine. Und
ich verstehe das.
Und mich hat es aber nicht so wahnsinnig gestört. Ich fand nur, es hat bei mir jetzt nicht so dieser Moment, als Rey Luke das Lichtschwert im ersten am Ende übergibt. Ja, da war ja bei mir Pipi in den Augen. Und Gänsehaut ja. Und alles. Solche Momente hatte ich kein einziges Mal, egal wie Solo übergeben wurde. Obwohl mir der Solo, es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du das? Es wurde viel, viel im Internet gezeigt. Es gab einen Film mit Harrison Ford. Da hat auch jemand in dem Film den jüngeren Harrison Ford gespielt und der sah wirklich wie ein junger Harrison Ford aus und hat auch dieselbe Mimik gehabt und so, dass man dachte, ey, den müssen die nehmen okay. für den Film und haben sie halt nicht gemacht. Und ich fand aber diesen Heidenreich, oder wie der heißt,
Ja.
fand ich sehr gut und ich fand, es gab auch wirklich einige Momente, wo er so wirklich 100% Solo war. Ja,
Also,
Red.
Also was mir halt aufgefallen ist, es gab halt den typischen Harrison Ford Finger, ja. Es gab halt, weiß ich nicht, ein Verhalten von, dass das halt sehr nach, das halt sehr an Solo erinnerte, ja. Also, ist in der Art und Weise, wie er mit Chewbacca redet, die Sachen, wie er halt versucht, immer irgendwie, ja, keine Ahnung, mit so Lügen oder keine Ahnung, mit so einer gewissen Selbstsicherheit versucht, irgendwie aus einer Situation sich herauszudrehen, ja, und ständig irgendwelche Deals macht und dann auch irgendwie die Körperhaltung und so. So ein sicheres Auftreten, das ist irgendwie schwer zu beschreiben, ein sicheres Auftreten, das nicht lange vorhält. Ich weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Obwohl ja, das kann er halt sehr gut, ja, und das kann halt auch er als Kopie sehr gut. Aber er hat ja auch genug Filme, um das zu lernen, sage ich mal.
Was er außerdem aber finde ich, und das finde ich einen sehr positiven Aspekt des Films, dass es eben noch nicht 100% Han ist, so wie wir ihn später kennengelernt haben, sondern dass er noch sehr naiv und sehr jung ist. Also, dass er wirklich gewisse Sachen erleben muss, die er wahrscheinlich auch im Film erlebt, um so zu werden, wie er später ist. Man merkt schon, dass es gibt einige Szenen, wo er so ein bisschen einen auf cool machen will oder ein bisschen einen auf, und niemand nimmt ihn so richtig ernst. Und später ist das nicht ernst nehmen der Gegenüber eher so, dass sie ihm misstrauen, dass er sie wieder verarscht oder sowas. Aber hier ist es teilweise auch wirklich so gewesen, dass man gemerkt hat, er ist noch das Greenhorn, ja.
Ja.
Und muss noch so ein bisschen sich einleben. Aber das finde ich, war ich fand es gut, dass sie überhaupt ihm solche Aspekte gegeben haben. So eine Schwäche und so eine Naivität auch, so eine Jugendliche.
Klar, ja, so einem Charakter zuzuschauen macht halt auch richtig Spaß. Also man merkt ja quasi, wie er wächst. Also das ist ja wirklich toll gemacht.
Ich kann mich übrigens lustigerweise, ich kann mich so an einiges erinnern, aber ich kann mich, wenn ich jetzt die Action-Set-Pieces nehme, kann ich mich in erster Linie an die Verfolgungsjagd am Anfang erinnern. Also
die Autoverfolgungsjagd?
Ja, die mir sehr gut gefallen hat, mit diesem praktisch Sandspeeder-mäßigen Gefährt. Und den Zugüberfall und ganz am Ende eben eine Geschichte, die im Weltall passiert, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte. Aber sonst habe ich überhaupt keine Action-Set-Pieces im Kopf. Es ist auch ziemlich viel weg von dem Film.
Ernsthaft? Ja, okay, also so viele Action-Set-Pieces gab es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, also diese Sache mit der Bahn oder mit diesem Zug, das war ja schon relativ lang. Ja, also das war gefühlt oder ich habe gelernt, dass der Trailer so geschnitten wurde, dass es, also ich habe den Trailer aber noch nicht gesehen, dass es so aussah, als sei dieser Zugüberfall quasi das Ende des Films. Also so die große finale Sequenz. Aber klar, ich meine, sonst es der Film, der, also mich erinnert das halt mehr so, das darf man halt nicht so klar wie einen klassischen Star-Wars-Film sehen, wo es halt mehr Action gibt, sondern diese, ich nenne sie mal James-Bond-Elemente. Ja, wo einfach der Charakter irgendwie dann plötzlich seinem großen Nemesis gegenübertritt. Ja, also wo James Bond dann irgendwie den verrückten Wissenschaftler in Monaco im Casino beim Pokern trifft, ja. Von solchen Elementen gab es halt viel in dem Film, um einfach nur Zeit zu haben, diese Charaktere halt auch kennenzulernen und zu raffen, wie sie ticken, ja. Und das macht ja halt auch Spaß, den Leuten zuzugucken und wie halt immer wieder neue Leute auch hinzugefügt werden. Also es ist ja so, dass das, was halt im Casino passiert, oder formulieren wir es mal anders, wo er das erste Mal Lando Calrissian trifft, was ja jetzt kein großer Spoiler ist, das ist ja nicht, das passiert ja nicht im leeren Raum. Da gibt es ja auch noch andere Personen oder Roboter, die dabei sind. Und du lernst halt immer mehr aus dieser Welt kennen und wie Hahn halt irgendwie diese Leute kennenlernt, ja, zum ersten Mal, lernst du sie halt auch als Zuschauer kennen und das finde ich, schafft es dann halt auch unterhaltsam zu sein, ohne direkt eine Actionsequenz zu haben. Es gibt halt auch genug Humor einfach nur am Pasak-Spieltisch oder Sabak oder wie das Kartenspiel da hieß. Ja. Und Elemente, wie sie halt versuchen, den, keine Ahnung, Treibstoff zu holen. Aber sonst, die eine Action-Sequenz, also zwei Action-Sequenzen, die ich zumindest noch erwähnen würde, ohne jetzt zu viel vorne wegzunehmen, ist halt, sage ich mal, die Ausbildung von Hahn und auch, wie er das erste Mal, sage ich mal, andere Leute trifft. Ja, das passiert ja quasi in einer Art Kriegsschauplatz
mit so, unglaublich viel Schlamm. Das fand ich und teilweise ein bisschen deplatziert. Also es wirkte echt mir zu Erster Welt.
Saving Private Ryan-mäßig.
Ja, schon.
Ja, kann ich verstehen.
Auch mit also einmal ein AT-ST im Hintergrund, oder ist, glaube ich, so das Erste, was man überhaupt sieht in der Szene, ist so ein AT-ST, der gerade so landet oder so springt und dann sieht man Staub und dann schwenkt die Kamera, glaube ich, auf den Schützengraben.
Ja, genau, du siehst halt viel mehr Bodentruppen und halt Hahn, wie er da halt rumrennt und nicht so sehr die großen Sternzerstörer und so, diese Elemente, die fehlen oder die sind einfach in dem Film so nicht drin. Ja, und das zweite ist halt, oder ein zweites großes Action-Set-Piece ist halt, ich sage mal, die Situation in den Minen, um es jetzt ganz platt zu formulieren, ohne großartig zu spoilern, wo es vielleicht zu einem Aufstand kommt oder auch nicht. Aber ich merke schon, dass es bei dir komplett weg, diese.
Ja, es kommt jetzt langsam wieder so Stücke, ich glaube. Ja. Ja.
Also, es hat schon diesen klassischen, also das, was man ja Filmen häufig vorwirft, ist, dass sie nach einem bestimmten Strickmuster geschrieben sind. Gerade wenn es halt irgendwie Mainstream ist und Mainstream ist irgendwie, ja, die Leute langweilen sich, wenn nach 20 Minuten nicht irgendwas explodiert. Und deshalb sind irgendwie, wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, einen 2-Stunden-Film hast, dann kannst du ja irgendwie durchrechnen, wie viele alle 20 Minuten Action-Szenen es für 10 Minuten geben wird. Da passen halt so 4-5 Stück rein und wunderbar. Aber das hat der Film zum Teil auch, aber er lässt sich halt auch Zeit, neue Leute kennenzulernen. Also
voll. Und sehr interessante Leute.
Ja, genau. Also einfach nur, um es zu nennen, Hahn lernt halt Chewbacca irgendwann kennen. Hahn lernt halt irgendwann Lando Calrissian kennen. Hahn lernt halt irgendwann den Vass kennen, der übrigens, oder Vass oder wie er heißt, so ein Ober, schwer zu beschreiben, Gauner. Na, Gauner ist ein zu schwaches Wort. Mafia-Boss, obwohl es keine Mafia ist. Schwer zu beschreiben, Kartell-Boss oder so, der ziemlich bedrohlich aussieht. der hat so Narben im Gesicht und die werden halt, weiß ich nicht, schlimmer, wenn er sich aufregt und so. Ja, Hahn lernt halt viele Leute kennen und diese kleinen Elemente, die machen, also diese großen Treffen, die machen halt Spaß beim Zugucken.
Ja. Hattest du Probleme mit dem Kennenlernen zwischen Solo und Chewbacca?
Nee, also ich fand da, das war sogar eines der Highlights des Films. Also das ist echt gut gemacht, also ohne zu viel zu verraten.
Verrate gar nichts. Das ist wie schon gut. Zu spoilert. Aber ich fand nämlich, es gab also Leute, die sich darüber aufgeregt haben, was für ein Schwachsinn das denn wäre. Und ich fand das völlig realistisch in Star Wars Universum passen. Und diese Szene, wo sich Han kurz vor dem Kennenlernen befindet, also wo er sich praktisch, wo er landet, sag ich mal, also rein von der Location her, das ist auch so eine ganz typische Star Wars Szenerie, wo ich dachte, oh, was kommt jetzt? Und überhaupt nicht damit gerechnet hatte, was passierte. Und ich habe mich auch nicht dran gestört. Ich fand es auch eigentlich ganz, ganz lustig.
Weil, wie fandest du den Umgang mit der Macht in dem Film?
Es gab doch gar keine Macht, oder?
Okay, ich wusste jetzt nicht, ob das schon in den Spoiler-Bereich fällt oder nicht. Das habe ich das jetzt so offen formuliert. Aber ja, es gab Jedis und Macht und Lichtschwerter suchst du in Han Solo vergebens. Ne? Also da gibt's nichts.
Ja, genau. Und das finde ich auch das Angenehme. Es bleibt eigentlich eine kleine Geschichte. Sie ist nicht wichtig für die Hauptsaga. Es gibt total interessante, neu introduzierte Charaktere.
Ja.
Und die fand ich vom Design wahnsinnig geil und hoffe eigentlich fast schon, dass die auch nochmal einen eigenen Film bekommen. Enfys Nest oder wie die heißen, die am Anfang als eine Art Piraten bezeichnet werden.
Gegnerisches Kartell oder so. Ja, genau. Also die waren sehr interessant. Ich hatte halt das Gefühl, oder dass irgendwie, die wurden halt dann irgendwie so vorgestellt, als ob man die hätte kennen müssen. Ja, so als ob da plötzlich, keine Ahnung, in einem Batman-Film irgendwie, weiß ich nicht, Superman auftaucht. Ja, und dann hat man so, oh, Superman, aber die Person wurde einfach so vorgestellt und ich dachte so, okay. Es gab dann so dieses ein großes Reveal und ich dachte,
ich glaube, dass die in dieser komischen Clone Wars Serie teilweise drin vorkommen.
Ah, okay.
Hab's mir aber nie angeguckt. Ich habe mir eine Folge angeguckt und habe gemerkt, okay, das ist einfach nicht, da bin ich nicht die Zielgruppe. Ich fand, was der Film gut gemacht hat, ist, dass er so ein paar also wie man es eben auch bei so Heistfilmen kennt, so ein paar kleine Mini-What-the-Fuck-Momente rein in der Handlung hatte. Also dass man dachte, und so ist es. Es gibt zwar eine, die ich von Anfang an vorausgesagt habe, eine Wendung in Anführungszeichen, aber im Großen und Ganzen, es könnte auch einfach der Clou sein praktisch. Das ist halt in einem völlig anderen Setting so ein bisschen. Das ist vielleicht so ein bisschen zu übertrieben. Es ist schon eigentlich ein brachialer Überfall ohne. Aber es gibt halt so dieses, dass sich in Gangster-Komödien oder Dramen man niemandem trauen darf und so.
Genau. Das ist
muss Han früh lernen. Und das Einzige, was ja übrigens Richtung Lichtschwert geht, ist von einem reichen Gangster-Mogul, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn sonst nennen soll. Der hat so eine Art Messer, so ein Handmesser, also was so zwei Klingen hat und was man so in die Hand nimmt, wie so ein Schlagring. Und das sieht so teilweise so ein bisschen aus, als sei es so wie so ein Laserschwert. Also es leuchtet und schneidet wohl überall durch, aber so richtig tief reingegangen wird in die Thematik nicht, was für eine Waffe das ist.
Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das immer noch irgendwie so eine Art, ich weiß nicht warum, irgendwie eine Art Vibro-Klinge ist. Aber kann auch sein, dass ich da gerade so ein bisschen meine meine Sci-Fi- und Fantasy-Welten miteinander vermische, was halt irgendwie was ganz Besonderes ist, also irgendwie eine ganz gefährliche Waffe.
Ansonsten, was? Ja.
Achso, ja, also was ich auf alle Fälle noch erwähnen möchte, es gab ja, als ja irgendwie mit Episode 7 und 8 begonnen worden ist, gab es ja irgendwie, die sind das große Kanon auslöschen. Also ich weiß nicht, ob du das oder wie weit du das mitbekommen hast.
Alles bis auf die Filme, also dass wenn irgendwas in einem Videospiel oder in
irgendeinem Comic erzählt wurde. Genau, die Bücher, Comics, alles weg.
Ja.
Genau. In diesem Film wurden Sachen wieder reingebracht, die eigentlich nicht mehr Kanon sind. Ist dir das aufgefallen?
Was meinst du, die nicht mehr Kanon sind?
Ja, also als Beispiel. An einer Stelle erzählt Han von seinem Kollegen, oder ich weiß gar nicht, in welchem Umfang er es erwähnt, von jemandem, der Bosk heißt. B-O-S-S-K geschrieben. B-O-S-S-K ist eine nicht genannte Figur in Episode 4, die so ein bisschen aussieht wie eine Echse und die nie erwähnt wird und die man eigentlich, deren Namen man nur kennen kann, wenn man halt andere Bücher, Romane oder sonst was gelesen hat. Das gehörte eigentlich nicht mehr zum Kanon, wenn man halt der alte Kanon.
Ich glaube, dass die damit mehr meinen, wenn wir irgendwas verbocken, gehört es nicht zum Kanon.
Ja, kann sein, ja.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen, jetzt hört auf, vergesst alles. Das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem da bedienen kann.
In dem ja, Fundus. Klar. Die zweite Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, ist, weil die ist halt echt schon ziemlich bizarr, an einer Stelle wird erwähnt, wie diese Kampfsporttechnik heißt, die eine bestimmte Person oder die mehrere Personen da beherrschen. Und diese Kampfsporttechnik heißt Teraskäsi. Und dieser Name, der ist halt in meinem Kopf so hängen geblieben, weil Käsi halt ein lustiger Nachname ist oder ein lustiger Begriff ist, wenn man halt im Deutschen oder Schweizerdeutschen halt rangeht, ja. Denn an einer Stelle sagt eine Person, solche Bewegungen habe ich ja noch nie gesehen. Da wird darauf geantwortet, ja, das ist irgendwie die vergessene Kampfsportart Teraskäsi. Und das ist halt auch wieder so eine Kanon-Wiederbelebungsgeschichte. Oder halt, wie du halt sagst, wir bedienen uns dann doch nochmal unseren Ideenausgang oder so. Denn ich kannte das eigentlich nur, weil es vor vielen, vielen Jahren auf der PlayStation 1 ein Star-Wars-Prügelspiel gab. Das hieß Masters of Teraskäsi. Da konntest du mit Luke gegen, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, Han Solo oder so kämpfen. Es war halt sowas wie Virtual Fighter oder so, ja. Und da habe ich das erste Mal von Teraskäsi gelesen und erstaunlich, dass sie solche Sachen halt wiederbeleben. Und da gab's noch mehrere Sachen von in dem Film, ich weiß nicht, ist das Fanservice? Das musst du mir sagen, wenn halt, also Fanservice kenne ich ja sonst nur aus Animes, wenn halt irgendwelchen weiblichen Hauptdarstellerinnen dann plötzlich irgendwie die Kleidung vom Leib fliegt.
Das hat nichts mit Fanservice, Schatz.
Das ist nicht
nein,
nur Fanservice.
Das ist nicht Fanservice. Das ist einfach das ein typisches ist
auch Männer.
Nein, Fanservice.
Ja, okay.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft, wenn in einem Anime ein Rock hochgeht, das ist einfach nur geil oder was weiß ich. Und das mögen natürlich auch die Fans. Ja, Fanservice ist, dass der Chewie in dem Film vorkam. Fanservice ist genau das, was du gerade erwähnt hattest, dass man irgendwas erkennt, was die Fans eben kennen. Dass die irgendwas wiedererkennen. Sagen, hey, guck mal, da ist das. Oh, im Hintergrund, da läuft Greedo oder so. Er tut's nicht, bevor ihr euch drauf freut. Ja, aber solche Sachen, das ist Fanservice.
Ja, okay.
Alles andere ist einfach nur, also vor allem, wenn ein Manga irgendeinen beliebten Dings, das T-Shirt hoch, das hat doch mit Fanservice gar nichts zu tun, in meinen Augen.
Ach so. Nee. Ja, okay, ja, dann habe ich das vielleicht, dann habe ich diesen Begriff halt, vielleicht falsch verstanden. Aber egal, so gesehen, ich meine, die ursprüngliche Aussage bleibt ja dadurch richtig. Also der Film holt dann halt viel aus dem Star Wars-Universum wieder zurück und. Und ja, dazu muss ich sagen, darüber bin ich happy, weil dann das sind so Momente, wo ich so denke, ah cool, meine 90er-Jahre Star-Wars-Welt wird wieder wertgeschätzt, von wegen Tabula Rasa, alles neu, alles wird niedergebrannt, die alten Sachen sind doch wieder was wert und das gefällt mir, das finde ich gut.
Ich fand ihn übrigens, möchte ich nochmal wirklich herausheben vom Look, unglaublich gut. Ich fand die Spezialeffekte gut. Ich fand, es wurde wirklich geguckt, schöne Einstellungen zu machen, also im Casino teilweise die Farben, seine Uniform und generell die Garderobe komplett die Ausstattung der Figuren ist Star Wars. Ich finde, auch dieser Film schafft es, was Lucas selbst zumindest über weite Strecken nicht geglückt ist, bei seinen drei Neuverfilmungen wirklich nach Star Wars auszusehen.
Ja, klar. Also ich finde das halt damals in so einem Making-of Star Wars oder ich weiß nicht, Millionen Filme und Bücher und YouTube-Videos darüber, wurde halt gesagt, dass Star Wars halt damals so beeindruckend gut Special Effects-mäßig war, weil sie halt die ganzen AT-ATs und die ganzen Figuren und Raumschiffe und so haben halt dreckig gemacht. Also war das ein guter Satz?
Genau.
Nein.
Nee, ich weiß aber genau, was du meinst. Das ist was Star Wars geiler macht im Gegensatz zu Star Trek, wo alles so geleckt
ist. Genau, aussieht. Alles ist clean und da hat es halt alles so ein gritty used Look und das ist, da kommt man voll und ganz auf seine Kosten. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich wieder sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Von den schauspielerischen Leistungen, bist du da begeistert oder fandest du irgendwen doof oder irgendwen schlecht?
Ich fand Lando gut, auch wenn er, wie gesagt, echt meiner Meinung nach echt nur eine Nebenrolle hat. Und
ja, ne?
Nicht mal eine große. Da er natürlich so eine prominente Person ist im Star Wars-Universum, schenkt man der viel mehr Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel der Woody Harrelson-Charakter, der hat eine wichtige Rolle in dem Film.
Ja.
Lando ist eher so ein bisschen Beiwerk und eigentlich nur da, um viele Fanservice-Geschichten zu delivern. Ich glaube, alles, was Han ist, bekommt er von Lando, oder?
Ja, klar. Also ich muss sagen, ich gebe dir da komplett recht. Also das sehe ich genauso.
Und diese Freundin von ihm war okay. Es gab niemand, wo ich dachte, scheiß Schauspielerei oder so. Es gab vielleicht eine Action-Sequenz ganz am Ende, die ein einziger Fanservice war, die ich mir irgendwie
vorgestellt
hätte, obwohl es auch voll Star Wars ist und einem ganz typischen Star Wars Schema folgte und auch eigentlich ganz lustig war. Ich müsste mir vielleicht echt nochmal angucken. Ich glaube, Deadpool und den Film gucke ich mir vielleicht nochmal an, beide. Deadpool, weil es geile, lustige Action ist und der, weil es einfach Star Wars ist.
Ja. Was ich noch relativ interessant fand, du kennst Clint Howard und Ron Howard, diese Sache, dass Ron Howard immer seinen, ich sag mal, etwas nicht so fotogenen Bruder immer in jedem Film, in dem er selber Regie führt, verwurstet.
Nee.
Also Ron Howard hat halt einen Bruder und der Bruder heißt Clint Howard und Clint Howard ist Schauspieler und wenn du dir ein Foto von ihm irgendwie jetzt bei IMDb oder so anguckst, dann weißt du sofort, oh krass, ne, schon in 80 Filmen gesehen, wenn du damit überhaupt hinkommst. Und der hat deshalb unter anderem in so vielen Filmen mitgemacht, weil sein Bruder, also der Regisseur, ihn immer in irgendwelchen Filmen immer so verwurstet. Er gibt ihm so eine kleine Rolle, so irgendwie zwei, drei Sätze oder so.
Aber der ist doch ein super Schauspieler und vor allem er hat voll die Charakterfresse, das ist doch viel wichtiger. Also.
Ja, genau, also den erkennst du sofort wieder und ich wusste halt nicht, dass Solo von Ron Howard gedreht worden ist, aber in der Szene, wo halt Clint Howard vorkommt, das ist in so einer, ich sag, da gibt's so einen Roboter-Cage-Match, muss ich nicht viel erwähnen, da ist er der Antreiber oder der Moderator oder der Schiri, keine Ahnung. Und dann redet er halt so ein bisschen mit Han Solo und so. Und ist ja völlig egal, in welchem Zusammenhang. Und ich dachte, oh krass, das ist ja hier der Bruder von Ron Howard, ja. Und das ist riesig, ich weiß ja nicht mal, wie er heißt, ja. Aber dann habe ich das halt nochmal nachguckt, ne, das ist Clint Howard, ja. Da ich dachte, oh krass, ist der Film von Ron Howard? Und dann, das ist ja noch so eine Sache, die mich halt so umgehauen hat, ja. Ron Howard ist halt für mich so ein, das wäre halt so, als ob Star Wars plötzlich von Steven Spielberg gedreht worden wäre. Ja, das ist halt so ein, glaube ich, unglaublich Ausnahmeregisseur, ja. Denn sonst Star Wars Regisseure sind zwar immer recht aktuell oder so, aber ja, die haben halt nicht so eine Latte an Filmen.
Er kam Film zur Rettung rein, ne?
Ja, okay, das wusste ich halt nicht. Deshalb war jetzt mein ganzes Argument oder meine gesamte Erklärkette auch so ein bisschen eingebrochen, weil du mir das ja am Anfang so erklärt hast. Das fand ich dann auch so irgendwie noch ganz, ganz schick. Also, ja.
Das Krasse ist halt, dass wir jetzt bis Dezember nächsten Jahres, glaube ich, warten müssen, bis wir Teil 9 bekommen.
Komisches Release, ne? Also Teil 8, gerade erst in den Kinos gewesen vor 4 Monaten, ja. Bam, direkt die nächsten und jetzt irgendwie 1,5 Jahre Pause. Fühlt sich komisch an, ne?
Ja. Man hat sich fast schon daran gewöhnt, jedes Jahr seinen Star Wars Fix zu bekommen. Also man bekommt ihn ja auch nur wesentlich früher als sonst dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, weil ja J.J. Abrams den 9. Teil drehen darf.
Ah, okay.
Und der hat ja bekanntlich den 7. Teil gedreht, der uns ja beiden, glaube ich, am besten gefallen hat von allen Teilen, oder?
Ja, ja, ich klar. Aber ich habe halt nicht diesen Hass gegenüber den 8., den viele anderen haben.
Ich auch nicht, null. Ich ja mag ihn und ich bin da mit Kevin Smith in so vielerlei Hinsicht, also was ich selten bin, einer Meinung, dass es da, dass, er hat nämlich zum Beispiel auch erwähnt, wie wichtig es ist, oder dass man doch eigentlich wollen sollte, dass das man eben nicht weiß, was als nächstes passiert. Das ist doch darum, worum es geht in Filmen, dass man überrascht wird, dass man nicht von vornherein genau weiß, was passiert. Und das wäre im 8. Jahr so viel wie in keinem anderen Star Wars Film. Und da kann ich ihm nur beipflichten. Und es gab schon ein paar epische Szenen im 8. Allein wie Luke da ganz allein diesen neuen AT-ATs gegenübersteht auf diesem Salzplaneten. Das fand ich schon eine starke Szene.
Ja, klar. Und hier Ben Solo, ja, der ist halt immer noch der stärkste Charakter, ja. Also alleine schon, wenn man halt Episode 8 halt echt so sehr hasst, dass man es nicht leiden kann, ja, könnte man sich dann irgendwie zumindest die Mühe machen, nicht nur diesen Cut zu nehmen, wo alle Frauenrollen rausgeschnitten sind, sondern vielleicht noch den Super Special Cut nehmen, wo nur noch Ben Solo drin zu sehen ist.
Gibt's das? Den
frauenlosen Cut?
Ja, beides, meine ich.
Nee, also den Ben Solo Cut gibt's nicht, aber den können wir gerne gleich mal mit loslegen. Aber den frauenlosen Cut, den gibt es. Also es gibt, glaube ich, irgendwen bei irgendwo im Internet, der alles mit,
glaube ich, richtig. Was sind das für Menschen? Was für Volldeppen sind das?
Ja, das macht den Film gleich viel besser. Ich mache nur Spaß, ja, bitte keine Beschwerden. Das war nur ein Witz.
Ja, nee,
ich habe nicht den frauenlosen Cut gesehen.
Was für ein Frauenhasser muss man sein, um einen frauenlosen Cut zu machen, frage ich mich echt. Vor allem, der Film ergibt dann wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, obwohl der es wahrscheinlich noch hingekriegt hat.
Ja, aber es gibt ja viele Sachen,
gibt's,
über die man
sich... Gibt es dann auch so einen von so Rassisten, also das ist eindeutig ein Frauenhasser gewesen, aber so, dass zum Beispiel keine Asiaten und Schwarze Mann im Film sieht?
Keine Ahnung, bestimmt. Also warum nicht? Ich meine, heutzutage sind ja Filmschnittprogramme schon mit ziemlich jedem Betriebssystem mitgeliefert, ja. Also kannst du dir dein eigenes Star Wars-Universum komplett ohne dunkelhäutige Menschen machen, wenn du willst, ja. Also geht vieles bestimmt.
Ach Gott, eine Sache hat mich gestört.
Ah, ich hab eine Vermutung, aber jetzt erzähle ich. Ich sage, es hat irgendwas mit dem Namen zu tun?
Nein.
Nein?
Überhaupt nicht. Es gibt da drin einen Roboter, der für mich schon auf eine fast ekelhaft, klischeehafte Weise eine schwarze Frau karikiert. Es gibt lustige Szenen mit diesem Roboter, aber ich fand die Idee, ja, die C-3PO fand ich cool. Ich fand sogar in Rogue One ich finde BB-8 cool, ich fand in Rogue One sogar den Computer cool, aber die hatten immer noch irgendwie, dass man denkt, okay, so eine Stimme würde man einem Roboter machen und so einen C-3PO ist ja so ein bisschen übertrieben höfliches Verhalten immer so, aber das ist so, das hat mich so ein bisschen an diesen einen Transformers erinnert, wo es so zwei junge Autos gab, die so die ganze Zeit in super schwarzer Urban-Sprache gesprochen haben. Und ich scheine da der Einzige zu sein. Ich sehe auch hier im
Chat, ja, dass Leute... Ich muss ja nur genauer nachfragen, stört dich ganz einfach die Tatsache, dass das irgendwie ein weißer Droide war, der halt irgendwie, keine Ahnung, dass den Habitus eines...
Nein, also dass er weiß war, überhaupt nicht, die hätten noch schwarz machen können. Ich fand einfach es seltsam, dass, also auch selbst die Physiognomie so ein bisschen so, es war so fast schon dicker Arsch angedeutet, weißt du? Also es war irgendwie die Oberschenkel und so. Ich fand es einfach ein bisschen komisch, ja, dass du einen im Star Wars-Universum Roboter hast, der so redet wie eine schwarze Frau. Fand ich irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, was ich...
ist für mich neu.
Ich hab zu sehr abgelenkt, weil es einfach fucking Roboter war. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das in Star Wars Roboter vermenschlicht werden geschenkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das dich stört, komischerweise.
Nö, eigentlich nicht. Also, weil zum einen habe ich halt diesen Schnitt zur, weiß ich nicht, sassy schwarzen Lady so nicht ganz gemacht im Kopf, muss ich gestehen.
Vielleicht mach nur ich den.
Es mag sein. Ich fand den Roboter eigentlich sehr witzig, aber das. Da muss man sagen, es gibt halt so eine
gewisse... Stellenweise auch, muss ich ja sagen.
Ja, genau, also zum Beispiel so, keine Spoiler. Ich habe halt einfach diesen Schritt nicht gesehen so sehr. Und Roboter, die sich irgendwie seltsam, oder Androiden, die sich halt seltsam im Star Wars-Universum verhalten, das ist halt schon seit C-3PO so, finde ich.
Ja,
und in Rogue One gab es ja auch diesen HK-43, sage ich mal, sehr ähnlichen.
Den fand ich aber sympathischer.
Ja, weil der
auch.
Ja, der hatte eine andere Art von Humor, ne? Also ich glaube, ich verstehe das so langsam, ja. C3PO hatte den Humor keinen Humor, irgendwie so dieses
Aber der andere hatte auch keinen wirklichen Humor, sondern der andere sagt einfach Sachen, die in dem Moment saulustig sind. Aber der
HK-37, genau.
Ich glaube, der HK-37, ich müsste mir den Film jetzt nochmal angucken, aber ich habe mir vor ein paar Wochen angeguckt. Ich glaube, der plant nie einen Witz, sondern er sagt manchmal, dass dann irgendjemand umgeschossen wird und er so...
Der hätte aufpassen müssen oder so.
Genau.
Aber
nie, weil er denkt, ich mache jetzt... Aber ich glaube, es kommt dann für uns so rüber und es ist super lustig, aber ich glaube, es soll selten ein Joke sein.
Ja.
Ich fand halt, dass diese L3 war anstrengend.
Okay.
Und ich weiß auch nicht. Ich fand.
Kann ich verstehen. Weil es bei mir nicht so. Ich habe sehr gelacht, aber.
Ich muss mir ein zweites Mal auch angucken, dann kann ich mir wahrscheinlich eine abschließende Meinung bilden.
Ah, okay.
Ich bin auf jeden Fall. Es ist so, dass Star Wars-Filme übrigens auch nicht mehr so dieses ganz Besondere haben, was sie früher hatten. Also ich glaube, dass es bei Teil 9 wieder so sein wird. Aber diese Spin-Offs, und das finde ich eigentlich auch gut so. Ich finde, man könnte sogar Geschichten erzählen in diesem Star Wars, in dieser Welt, weil es geht vor allem auch um den Look, ja.
Ja, klar.
Geschichten erzählen, meinetwegen auch von so Leuten, die vom Imperium unterworfen werden und da irgendwelche Dramen oder Liebesgeschichten, weißt du, so, sie versuchen halt immer noch praktisch so Origin-Filme ein bisschen zu machen.
Ja.
Und ich glaube, sie könnten in der Welt auch einfach mal eine komplett andere Geschichte erzählen.
Ja, aber da muss man halt sagen, das ist halt, die haben halt jetzt einmal richtig hingelegt hier mit dem Marvel Cinematic Universe, wo halt die ersten 6 Filme auch alles Origin-Stories waren, ja, von Iron Man über Thor, über Captain America, keine Ahnung. Und dann haben sie ja irgendwie die zweite Phase gehabt, wo dann halt die irgendwie mehr zusammenspielen. Und wenn man das jetzt halt auf die Disney-Star-Wars-Welt überträgt, dann erwarten uns noch so 2-3 Origin-Filme, ja, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi und Boba Fett und hast du nicht gesehen, ja, das sind halt die Origin-Stories und dann irgendwie in der zweiten Phase geht's dann weiter und alle paar Jahre kommt dann halt so ein Ensemble-Film raus.
Ja, aber Avengers, ich glaube, dass die Filme immer, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass von diesem Effis Nest oder wie die heißt,
Effi Briest,
dass davon vielleicht auch eine weiterführende Geschichte, aber es wird immer so eine Action-Variante. Ich finde, sie könnten auch echt mal versuchen, was komplett anderes zu erzählen, mit Herz oder so. Aber ich finde ja gut, dass es diese kleinen Filme gibt und ich bin auch gespannt, was jetzt überhaupt, ich weiß jetzt nämlich gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob ein Boba Fett-Film wirklich geplant ist. Das war ganz am Anfang mal im Gerede, aber ich weiß nicht, ob es irgendjemand der ist schon geplant, sicher?
Der wird schon gerade gedreht und ich glaube, der Macher von Wolverine ist der Regisseur.
Oh, okay. Guck mal.
Das ist also meines Wissens.
Gibt es denn irgendwo eine verlässliche Liste von den ganzen Star Wars Sequels, die jetzt, also Filmen der nächsten Jahre, die kommen? Es gibt doch manchmal so bei 9gag oder so für die Superheldenfilme, dass so man so ein Poster sieht mit allen Filmen, die in den nächsten 2 Jahren rauskommen, und es ist immer eine Menge.
Ja, also ich glaube, Disney selber hat sich da ein bisschen hält sich da relativ bedeckt, aber ich glaube, der Rhythmus ist klar, ne? Alle paar Jahre so ein Ensemble-Film und dazwischen halt die Star Wars-Story-Filme.
Machen Sie denn die neuen nach dem 9. wirklich weiter in der großen Star Wars-Story? Haben Sie das schon bestätigt?
Oh, du, das weiß ich alles nicht. Und ich befürchte, dass meine Aussagen von vorhin auch gerade gar nicht so sehr stimmen. Also bin ich da jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber da darfst du halt nicht vergessen, ja, sie haben 3,1 Milliarden US-Dollar, glaube ich, für das Franchise hingelegt. Würde ich mich stark wundern, wenn sie da nicht weiterdrehen würden.
Hast du den Jurassic World Trailer zufällig auch gesehen?
Ja, der lief unter anderem.
Wie fandst du den? Weil es ist schön, mit dir über Trailer reden zu können, weil du ja nie Trailer guckst.
Nö, also ach, bei Jurassic World tut es mir jetzt nicht so weh, weil Jurassic World, da will ich jetzt nicht so unbefleckt reingehen. Der Trailer sieht gut aus. Was mir halt nicht gefällt, das war aber auch schon in dem anderen Jurassic World-Film so, ist, dass halt hier der mir fällt gerade der Name des Schauspielers nicht ein.
Mit dem Hauptdarsteller hast du ein Problem.
Der Hauptdarsteller. Nein, mit dem Hauptdarsteller selber habe ich kein Problem, weil dass der halt seine Dinosaurier dressieren kann, ja. Das mag ich nicht so, aber das ist okay. Für mich müssen halt Dinosaurier.
Ich glaube, dass
es halt
echt nur noch diese Raptoren sind, die man mal dressiert hatte. Und ich weiß nicht, was für eine große Rolle die einnehmen.
Genau, also ich fände es halt cooler, wenn die halt so diese unberechnenden oder gnadenlosen Killermaschinen wären. Ja, aber okay, ich kann damit leben, dass er sie andressiert. Aber das ist halt mein Kritikpunkt. Sonst fühlt er sich so ein bisschen an wie Jurassic Park 2.
Ja.
Also zurück zum verlassenen Insel und irgendwie noch gucken, was da noch so zu holen ist und so. Aber sonst sieht er gut aus und den werde ich mir auf alle Fälle angucken. Also toll.
Ich werde mir den auch angucken. Ich weiß, dass ich auf der Facebook-Seite den Trailer mal verlinkt hatte und fast alle gesagt haben, oh Gott, brauche ich nicht, brauche kein Mensch und was weiß ich. Aber ich finde, man sieht allein beim Licht der Effekte und den Dinosauriern ist der viel besser als der erste, bis jetzt zumindest alles, was ich gesehen habe. Und ich bin zwar ehrlich gesagt kein Freund von, die Dinosaurier kommen jetzt nach New York oder in die Städte. Ich mag eigentlich eher dieses Park-Feeling. Ich hätte, am allerliebsten hätte ich gehabt, dass sie alles sauber machen und den Park wieder neu aufmachen, es geht gerade wieder schief. So Reset, back again. Und bevor es die Scheiße losgeht, erstmal viel im Park sich aufhalten. Ja? Aber das passiert nicht und von daher, ja, was soll man sagen? Ich hab ja auch Actionfiguren von Jurassic Park.
Ja.
Und Dinos und alles mehr dieses Jahr, Anfang dieses
Jahres. Auch diesen Dinosaurier, den es gar nicht gibt?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Nee, ich glaube, ich habe nur solche, die es gibt. Aber ich freue mich da auch drauf, ehrlich gesagt. Gab es sonst noch einen Trailer, über den du reden kannst, was du gesehen hast?
Sicario 2. Ich will unbedingt Sicario 2 sehen.
Du weißt,
sehen.
Dass wir den ersten zusammen gesehen haben.
Den haben wir zusammen gesehen, der war super. Und ich weiß nicht, Sicario, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich immer älter werde, ja. Aber ob es Benicio del Toro ist, ja, den Typen finde ich einfach, der mit jedem Jahr, mit dem der älter wird, ja, kriegt er irgendwie eine Falte mehr und eine Narbe mehr und irgendwie so ein krummes Barthaar mehr und damit sieht er immer glaubwürdiger aus. Das ist Wahnsinn. Und Josh Brolin hier, der ja auch Thanos gesprochen hat, ja, keine Ahnung, wie ich. Das sind die neuen Arnold Schwarzenegger-Typen. Ah ja, hab ich noch nicht gesehen, aber der ist im Moment, glaube ich, sehr gut im Geschäft, ja. Ähnlich wie Rami Malek, ja, der nicht nur hier bei Rhapsody mitspielt, sondern ich habe ihn noch in einem anderen Trailer gesehen.
Was war das? Das habe ich auch gesehen.
Ja.
Rhapsody freue ich mich sehr drauf.
Ja, aber egal, aber nochmal zu Sicario 2 will ich unbedingt sehen. Ich mochte ja auch den anderen Film, den der Sicario-Macher gemacht hat, hier, der im Winter gespielt hat, in diesem Indianerreservat, wo irgendwie diese Firma da die Frau vielleicht vergewaltigt hat oder nicht.
White River.
White River, genau, richtig. Den mochte ich ja sehr und deshalb auf Sicario 2 habe ich so richtig, richtig Bock. Und alleine schon das Sounddesign und so. Und weißt du, da stecken so Kleinigkeiten drin, die so meinen, warum ist das so Nervtreffen? Zum Beispiel in dieser einen Szene, ich weiß gar nicht wieso, da nimmt halt Benicio del Toro, der irgendwie mit der rechten Hand die Pistole hält, nimmt seinen linken Zeigefinger, um damit abzudrücken. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Aber das sieht man da so halt für eine Sekunde. Und da denke ich sofort, warum macht er das?
Hat
er
irgendwie seinen schneller Zeigefinger ballern kann, verloren oder
so? Ja, genau, oder irgendwie sowas. Ja, aber warum? Der Typ liegt doch am Boden, da muss er doch nicht schnell schießen oder so. Will er keine Fingerabdrücke hinterlassen? Aber dann halt, warum hat er dann seine Maske abgenommen? Ja, weißt du, das sind halt so Sachen.
Es ist einfach ein bisschen eine abgeänderte Variante von Clint Eastwoods Schießen, weißt du, weil der hat nämlich auch eine Pistole in der Hand und anstatt den Zeigefinger zu benutzen,
ja, benutzt
er die ganze Hand den Hammer hinten und ich glaube, dass das so ähnlich ist. Ich glaube, dass man so am Dauerfeuer mit einem normalen Revolver machen kann. Nee, eine Pistole braucht man, glaube ich. Ja. Hast du zufällig auch Ant-Man and the Wasp als Trailer gesehen?
Ja, schon vor Infinity War. Und ich muss halt gestehen, Ant-Man von allen Marvel-Helden, ja, da habe ich eher Bock auf Venom, ja, und Venom sieht ziemlich cool aus.
Ja.
Aber auf Ant-Man habe ich halt einfach keinen Bock. Und das größte Problem mit Ant-Man ist, dass es halt, ich schaffe halt nicht hier dieses, wie nennt man das nochmal, den sowieso auf Disillusion, den sowieso das Aushängen von Disbelief oder so. Also das schafft der Film halt nicht, ja. Während ich in Avengers irgendwie dieses Universum glaube oder irgendwie dieses Universum für mich zusammenpasst, passt das in Ant-Man and the Wasp nicht, wo halt ständig irgendwie mit Gewichten und Größen halt irgendwie rumgespielt wird, sodass auch irgendwie gar keine physikalischen Gesetze mehr gelten, ja. Und dann macht halt auch Fliegen keinen Sinn mehr und Autofahren macht keinen Sinn mehr, weil entweder werden sie dann alle super leicht oder super schwer oder sie würden im Boden stecken bleiben oder doch nicht oder ständig abheben. Das ist halt so, ja, Dissolution of Disbelief oder so. Egal, Ant-Man hat halt dieses Problem für mich, dass ich das nicht glauben kann, weil es einfach zu fern meiner Vorstellungskraft ist. Das ist...
Da ist bei dir die Grenze. Also da ist der Strich, wo du sagst, nee, jetzt hört's genau. Auf. Hulk, klar, aber das geht nicht.
Genau, nee, Hulk, ja, weißt du, das ist okay, ja. Masse aus dem Nichts, damit kann ich leben, ja. Aber Häuser einfach auf Aktenschrankgröße.
Ja, das war auch extrem übertrieben. Aber dieses Pets-Ding, ich fand's lustig. Ich kann, you have to accept the mystery.
Ja, genau, das schaffe ich halt bei dem Film nicht. Deshalb auf Ant-Man und The Wasp. Ich mochte schon den Ant-Man davor nicht. Und,
na, ich ja. auch nicht. Also, obwohl ich fand ihn ganz lustig, aber irgendwie ist halt auch eine bescheuerte Superkraft, dass man sich kleiner machen kann.
Ja, weiterhin kommt da auch noch Paul Rudd hinzu, ne, den ich halt auch nicht so super gerne habe, aber naja.
Okay. Schau dir Deadpool noch an, bevor er aus dem
ja.
Kino ist.
Klar.
Ja, das ich würde sagen, it's a wrap.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Liebe Kinder da draußen, wir freuen uns echt über Patreon-Spenden, wollte ich nochmal sagen. Vielen, vielen Dank. Ich wollte eigentlich denjenigen namentlich vorlesen, aber STGV. Vorsicht. Aber bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können jetzt öfter mal in so einem Turnus, dass wir uns zumindest für die wichtigen Filme, die Blockbuster verabreden und dass du das zeitnah schaffst. Was kommt denn als nächstes großes Ding noch? Kommt noch irgendwas Großes? Ja, Jurassic World, würde ich sagen. Könnten wir beide gucken. Ja, wir müssen übrigens mal wieder so einen Kinotag machen, wie wir es schon mal gemacht hatten.
Call Me Your Name ist, glaube ich, jetzt der ganze
Call Me Film. By Your Name.
Ah, Call Me By Your Name, ja.
Ich dachte, du hattest dir das aufgeschrieben, Carsten.
Ja, habe ich auch. Ich hab, kann nur meine
auf eigene dem Bauch Schrift, tätowiert.
Kann nur meine eigene Schrift nicht mehr so gut lesen.
Schlecht, schlecht. Ey, möchte ich mal, darf ich kurz mal einen Oscar ausreichen an dich?
Bitte, bitte.
Weil du dachtest, dass die Illusion, du hättest dir was aufgeschrieben, größer wird, indem du ein Papier vor dem Mikro schwenkst. Du bist zu geil. Du bist
ja, einfach... Auf dem Papier stehen wichtige Dinge drauf. Unter anderem auch Call Me By Your Name.
Das freut mich sehr. Kinders, es war uns eine Freude. Bis dann. Ciao.
Tschüss.